begrüße Sie zu einem neuerlichen feministischen Lebensrundgang der MA 57 Frauen in Wien mit einer sehr spannenden Frau, die ich jetzt, glaube ich, fast drei Jahrzehnte kenne, Milli Segal. Herzlich willkommen, hallo.
Danke für die Einladung.
Milli, du bist eine PR-Fachfrau, du hast eine eigene Agentur mit Sitz in Wien, die nach dir benannt ist, deine Schwerpunkte Politik, Kultur und Zeitgeschichte. Vor allem über die Zeitgeschichte haben wir auch viel miteinander gearbeitet im öffentlichen medialen Sektor. Du vertrittst zum Beispiel den Jewish Welcome Service, den der legendäre Leon Sellmann gegründet hat in Wien. Du bringst jedes Jahr Holocaust-Überlebende und deren Nachkommen nach Wien. Wir kennen einander jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren, weil uns eben eines verbindet, dass wir nämlich beide überzeugt sind, erstens, es darf nicht vergessen werden, was den Jüdinnen und Juden angetan wurde, und weil wir die Bedeutung von Zeitzeugen, um diese Bedeutung wissen, und es verbindet uns der feste Glaube, dass ihre Geschichten etwas bewirken. Und bei Geschichten bist du einfach groß. Zu jeder Person hast du eine Geschichte und das ist natürlich für mein Journalistinnenherz ein totaler Traum. Du erzählst in einer Ausstellung über die Kindertransporte, die jüdischen Kinder, die ins Ausland geschickt wurden, um sie vor dem Holocaust zu retten. Du hast mehrere große, aber auch kleinere Ausstellungen zu dem Thema organisiert. Du lebst in Wien, du hast eine Schwester, die in Israel lebt. Du bist in der jüdischen Community sehr, sehr gut vernetzt und ein fixer Bestandteil auch in deinen Beziehungen zur jüdischen Kultusgemeinde. Du hast eine Tochter und 5 Enkelkinder und soweit ich das immer sehen kann, bist du eine leidenschaftliche Großmutter.
Stimmt.
Wie gehen Jüdin und Feministin zusammen?
Also das ist gar nicht so problematisch. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn du dir die jüdische Religion anschaust, dann soll eigentlich die Frau die Nummer eins sein. Es gibt im Morgengebet eine Stelle, wo der Mann sagt, danke, dass ich keine Frau geworden bin. Das ist aber nicht gegen Frauen, im Gegenteil, sondern wir reden jetzt von orthodoxen religiösen Familien. Frauen haben die Aufgaben, für die Familie da zu sein, für die Kinder da zu sein. Die Männer haben die Aufgabe, zu lernen und zu beten. Jetzt, wenn eine Frau aber viele Kinder hat, hat sie keine Zeit, um die Gebete zu machen. Der Mann sagt eben, weil das eine gute Tat ist im Judentum, dass er die Gebete sagen darf, sagt er, er ist froh, dass er keine Frau ist, nicht weil es gegen die Frau geht, sondern weil er dadurch die Möglichkeit hat, zu beten. Und das wird sehr oft falsch verstanden, weil die Sachlage eine völlig andere ist. Es heißt auch zum Beispiel, der Schabbat ist eine Frau und der wird gehuldigt und da wird, also der Schabbat ist ja im Grunde der wichtigste Feiertag von allen anderen. Es geht schon sehr darum, dass es auch einer Frau gut geht. Wenn man zum Beispiel eine Heiratsurkunde unterschreibt bei einer religiösen Hochzeit, dann steht da drin, was der Mann alles für seine Frau tun muss. Und es steht aber nicht drin, was die Frau für ihn tun soll. Das ist sehr wohl etwas sehr pro-weibliches. Wenn wir aber jetzt in die Realität gehen, muss man auch sagen, ist es zum Beispiel schwierig, wenn wir von Scheidungen sprechen. Scheidungen sind ganz mühsam, weil nur der Mann einem den sogenannten Get, den Scheidebrief geben kann. Wenn der Mann nicht will und wenn er angefressen ist auf seine Frau, dann hat man ein echtes Problem. Da kommt dann natürlich sehr wohl die Männergesellschaft hinein, die dann sagt, naja, wir halten mal zum Mann, das Übliche. Aber so viel ich weiß, gibt es jetzt auch schon ganz starke Strömungen in Israel bei orthodoxen Frauen, die sich zusammengetan haben und jetzt sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen und wir machen etwas dagegen.
Wie schaut es aus in jüdischen Familien, im Judentum generell mit der Gleichstellung zwischen Mann und Frau? Wie wird das gelebt? Gibt es das überhaupt?
Von der Basis her sollte es nicht nur eine Gleichstellung geben, sondern die Frau ist die Nummer eins und der Mann ist die Nummer zwei. Das ist natürlich im realen Leben nicht immer so. Ich glaube, es ist nicht nur bei Juden so, es ist auch bei den anderen so. Aber es ist schon so, dass eine Frau sehr viel Ehre bekommen sollte. Natürlich bei den Orthodoxen rennt das auch ein bisschen anders ab, weil einfach die Frau, ich meine, 10 Kinder und ein Haushalt und der geht nur lernen, ist von meiner Warte, ich bin eine sehr traditionell aufgewachsene Jüdin, aber von meiner Warte ist das ein bisschen sehr wenig. Nur weiß ich, dass viele dieser Frauen das gut finden. Die sehen das jetzt nicht als, dass sie unterdrückt sind und dann zu Hause sind, sondern die sagen, sie haben einen besonders klugen Mann und er geht in die Talmud-Hochschule und lernt jeden Tag und das ist ihr Plus. Ich würde sagen, ich sehe es als negativ, weil ich einfach glaube, dass Lernen wunderbar, aber er soll auch dazu was arbeiten und er soll auch für die Familie was beitragen. Für viele reicht's, für viele reicht's auch nicht.
Du bist ja sozusagen eine aufgeklärte Jüdin, du bist auch eine feministische Frau, du bist, hast dich emanzipiert, du bist selbstbestimmt, du bist selbstständig. Das ist ja alles möglich.
Wenn ich das so sagen darf, mein Vater hat immer gesagt, es wird nicht leicht sein, dass du dir einen Mann findest, weil du willst immer nur das machen, was du willst. Ich glaube, der Preis ist, dass man sich ein bisschen unterordnet oder dass man Kompromisse findet. Aber ein Kompromiss zu finden ist jetzt nicht so mühsam. Ich glaube, es hängt einfach ab von dem Mann und von der Frau, wie sie dann zusammen sind.
Deine Tochter hat 5 Kinder, lebt ein bisschen ein anderes Leben als du, aber offenbar genießt sie es, weil man kann es an den Kindern, mit denen ich dich manchmal sehe, auch sehen. Wie hast du sie erzogen?
Sie ist aufgewachsen mit einer Mutter, die immer gearbeitet hat. Weil du darfst ja nicht vergessen, die Agentur habe ich jetzt seit 20 Jahren, ein bisschen mehr, 25 Jahre. Aber vorher hatte ich Textilgeschäfte. Also meine Tochter war gewöhnt, dass sie eine Mutter hat, die den ganzen Tag eigentlich im Geschäft ist. Und sie war auch daran gewöhnt, dass ich sie manches Mal von der Schule abhole und dass sie dann auch bei mir im Geschäft ist, bis wir halt um 6 zusperren. Ich glaube nicht, dass ihr was gefehlt hat, weil nachdem der Laden mir gehört hat, konnte ich auch weggehen. Und wenn es ganz happig war, dann hat sich eine Oma gefunden oder so und hat sie dann abgeholt. Nachdem sie aber im Lycée war, hat man sie um 4 Uhr abgeholt und 2 Stunden später war ich dann eh wieder da.
Wie kamst du von Textil zur Agentur?
Die Geschichte ist die, dass mein Ex-Schwager mich damals gefragt hat, ob ich das Konzert für Österreich organisieren möchte. Da habe ich zu ihm gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Und daraufhin hat er gesagt, wenn du 2 Geschäfte führen kannst, dann kannst du das auch. Da habe ich gesagt, gut. Und so habe ich begonnen. Das war wirklich mein Beginn.
Aber da hast du Lunte gerochen, offenbar.
Ja, aber ich habe niemanden gekannt. Man hat mir einen A4-Zettel in die Hand gedrückt. Da ist drauf gestanden die MA7 wegen Veranstaltung. Und dann sind noch 2 draufgestanden von der Stadtregierung, die ich aber nicht gekannt habe. Und damit hat man mich in die Welt geschickt. So hat es begonnen. Da kann ich wirklich sagen, ich habe mir alles selber erarbeitet.
Wir kennen uns ja, weil du in den Anfängen des Frauenpreises der Stadt Wien damals den Frauenpreis mitorganisiert hast. Du kamst über Renate Brauner, glaube ich, zu diesem Frauenpreis und hast ihn dann gemacht. Was hat dich da interessiert?
Erstens fand ich es super, Frauen einen Preis zu geben, die wirklich etwas tun und die was für andere Frauen tun und die auch was für die Gesellschaft tun. Weil in dem Moment, wo ich was für Frauen tue, tue ich etwas für die gesamte Gesellschaft. Ich fand das sehr reizvoll, dass ich da die Möglichkeit gehabt habe, ich habe damals auch diesen Preis aussuchen dürfen. Ich habe es geliebt. Und das war für mich so eine wunderbare kleine Bronzefigur mit so einer Frau, die gelächelt hat und die so happy war. Es war wirklich eine Freude, auch mit der Bildhauerin, das war die Judith Fischer, zusammenzuarbeiten. Und ich habe diese Figur geliebt, weil sie nicht dieses Frauenbild war, dass man so schlank sein muss und so, sondern es war eine fröhliche Frau, die sehr weiblich war und die aber gelacht hat und die einfach gezeigt hat, ich lebe gern, es geht mir gut.
Also du hast ja durch deine Agenturtätigkeit und was ich zuerst beschrieben habe, auch sehr viel mit älteren, sehr starken Jüdinnen zu tun und die haben oft wirklich ein sehr schwieriges Leben hinter sich. Was lernst du von denen?
Schau, du darfst eines nicht vergessen. Ich bin mit lauter Überlebenden aufgewachsen. Das heißt, alle Freunde meiner Eltern haben zufällig überlebt. So wie meine Eltern auch. Und ich komme schon aus einer Familie mit sehr starken Frauen. Die Mutter meiner Mutter, mein Großvater ist sehr früh gestorben, also normal sagen wir mal gestorben. Und die ist dann zurückgeblieben mit 7 Kindern. Und die hat nicht in einer Großstadt gelebt, sondern die hat nicht einmal in einem Städtel gelebt, die hat in einem Dörfel gelebt. Und dort, also die waren 3 Mädeln und 4 Burschen. Und die haben dann irgendwie versucht, sich über Wasser zu halten. Sie war echt stark, sie hat das in der Hand gehabt. Und dann, wie man sich entschlossen hat, dass 3 davon nach Amerika gehen, am Beginn, Ende der 20er Jahre, ist einer bei ihr geblieben, damit ein Mann quasi bei der Mutter ist. Und, aber sie hat das alles gemanagt. Und wir reden hier wirklich von nicht einer Frau, die intellektuell war, sondern die hat ihr Leben in die Hand genommen und auch das ihrer Kinder. Und meine andere Oma, die ist überhaupt für mich unglaublich, die war die zweite Frau von meinem Großvater. Die erste Frau ist gestorben und er hat sie geheiratet und hat ihr nicht erzählt, dass er schon 9 Kinder hat mit Familie. Mein Vater war der Älteste, es kamen nochmal 5 Kinder. Und mein Vater hat mir erzählt, dass wie sie draufgekommen ist, was ja da passiert ist mit der ganzen Familie, ist sie davongelaufen. Das musst du dir mal vorstellen, eine Frau mit nichts, die hatte nichts, außer eine orthodoxe Frau zu sein, kein Geld, kein nichts, die ist mal davon, die war weg für ein paar Monate. Und der Papa hat auch gesagt, man weiß gar nicht, wo die hingelaufen ist. Dann ist sie zurückgekommen, weil das Kind ist ihr abgegangen. Dann hat sie halt noch 4 Kinder gekriegt. Aber die muss urstark gewesen sein, sonst gehst du nicht weg. Und meine Mutter war auch sehr stark.
Wie ist Wien für Frauen? Ist das eine Stadt, in der es uns gut geht im Vergleich zu anderen Städten?
Ich glaube, dass die Stadt für Frauen gut ist. Es gibt sicher immer wieder etwas, was man besser machen kann. Was ich gelernt habe in meiner Arbeit bei der Renate, wie sie Frauenstadträtin war, das war für mich etwas sehr Besonderes, dass Frauen, junge Frauen, oft nicht gefördert werden. Das war für mich was Besonderes, weil mein Vater hat mich, was Arbeiten betrifft, immer gefördert. Er hat immer gesagt, das machst du schon, das kannst du. Ich habe nie von ihm gehört, das brauchst du nicht oder was auch immer. Und da habe ich aber gelernt, bei Meetings oder so, wie oft junge Mädeln gar nicht die Chance kriegen. Es geht ja gar nicht um Studium, sondern einen Beruf zu erlernen, wo dann auch irgendeiner sagt, das kannst du nicht. Jedes Mädchen kann alles, wenn sie will. Und jeder hat halt seine Interessen. Und das ist etwas, glaube ich, was man fördern muss, dass man sich wirklich um junge Frauen kümmert, auch Frauen, die nicht arbeiten wollen.
Ja, wir wollen ja eh niemandem den Lebensentwurf aufdrücken.
Und vor allem keine negative Beeinflussung, dass man nicht dann zu jemandem sagt, das kannst du nicht, das stimmt doch überhaupt nicht.
Wie erlebst du die jungen Frauen?
Ich habe das Gefühl, wir waren viel politischer. Ich erinnere mich, wir haben damals gegründet, wie alt war ich, 15, 16, wir haben damals gegründet die jüdischen Mittelschüler. Und da waren aber nicht nur Juden drin, sondern waren alle, die irgendwie politisch online waren sozusagen. Und das war eine tolle Zeit, weil wir waren ambitioniert und so. Also ich sage dir, alle Freundinnen meiner Tochter, inklusive meiner Tochter, haben studiert und das Studium fertig gemacht. Meine Tochter arbeitet, die arbeitet in der Firma voll mit, also die hat wirklich manches Mal einen langen Tag. Andere ein bisschen weniger, aber sie haben alle ein Studium gemacht. Es war nicht so, dass man ihnen gesagt hat, du wirst heiraten und dann brauchst du das nicht, sondern sie haben alle studiert. Und jetzt sagen sie, manche sagen, jetzt arbeiten wir einfach ein bisschen weniger. Ich wollte immer arbeiten. Ich wollte auch eine Familie, das stimmt. Aber Arbeit war bei mir immer ganz wichtig. Das ist etwas, woran ich hänge.
Weil du gesagt hast, also unsere Generation, ja, wir waren politischer. Ich habe oft den Eindruck, wir hatten mehr Lust am Ringen, am etwas erreichen, am für etwas kämpfen. Dazwischen ist es ein bisschen still geworden. Und jetzt sehe ich aber wieder MeToo-Debatte. Ich sehe die Friday for Future-Bewegung. Ganz viele aktive Frauen, die auch irrsinnig lustvoll um was kämpfen. Siehst du das auch so oder wie erlebst du das?
Ich glaube, dass bei uns noch viel mehr da war, um was wir gekämpft haben. Wenn du dir überlegst, es gab viel mehr. Bei mir kommt noch dazu, dass ich demonstrieren gegangen bin, dass man die Juden aus der Sowjetunion rauslässt. Da gab es dauernd irgendwelche Demos. Wie wir bei den Mittelschülern waren, da gab es eine Demo gegen den Lueger. Also wir haben aufgemuckt. Noch dazu in einer Zeit, wo man nicht gesagt hat, okay, wir wissen, was los war, sondern da war man noch das arme Opfer.
Wir erleben das aber jetzt, finde ich, zum Beispiel wieder in dieser Black Lives Matter-Bewegung.
Ja, das stimmt.
In dieser Antidiskriminierungsbewegung.
Ja, aber Der Unterschied ist, habe ich das Gefühl, zu damals, wie wir auf die Straße gegangen sind, haben wir für eine Sache demonstriert und das war's. Jetzt hauen sie auch in diese Geschichten noch andere hinein. Und das, finde ich, ist nicht fair, weil da, wir brauchen, glaube ich, nicht zu diskutieren, dass das Thema Black Lives Matter überhaupt keine Diskussion ist. Ich meine, das ist sowieso schon eine Katastrophe. Aber es ist nicht neu. Ich erinnere mich, ich war im Move On und der Besitzer von Move On ist aus Ghana. Und wenn wir mal Kaffee trinken gegangen sind, weil wir waren ganz gut und haben oft geplaudert, hat man mich angeschaut wie das Allerletzte. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, weißt du, wenn die wüssten, du bist schwarz, ich bin Jüdin, wird es noch ärger werden. Aber das ist es heute auch noch. Man soll sich nicht einreden, dass sich da so viel geändert hat. Es hat sich nämlich nicht sehr viel geändert.
Bringt mich zur nächsten Frage, dass wir im Feminismus seit 3 Jahrzehnten immer über dasselbe reden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Kinderbetreuung, gegen sexuelle Gewalt. Warum ist es so schwer, sich neue inhaltliche Themen zu erarbeiten?
Weil die alten noch nicht ganz aufgearbeitet sind. Weil wenn wir hier über sexuelle Gewalt sprechen, rede mal mit Frauen, 60, 70 plus, da rennt ein junges Mädel vorbei mit einem kurzen Rock, dann rede mal mit denen, wie die dann drüber reden. Und, wenn sie nackt über die Straße geht, hat sie das Recht, so zu gehen, wie sie Lust hat und wie sie will. Dafür gibt's kein Verständnis. Mit dem gleichen Lohn wird man dann wieder, kommt man wieder in die Gasse hinein. Ja, aber wenn sie schwanger ist, dann ist ja schlecht, dann bleibt sie zu Hause, dann bringt sie nicht den, die Argumente haben sich nicht geändert. Es kommt auf die einzelne Person an. Bist du in einer Firma, wo der Boss sagt, okay, ich verstehe, auch wenn die jetzt schwanger ist, die kann Arbeit leisten. Jetzt überhaupt in Zeiten von Covid gibt's Homeoffice, das heißt, sie könnte dann auch zu Hause dieselbe Arbeit machen wie ein Mann, der im Büro sitzt. Wo ist der Unterschied?
Warum dauert es so lange, dass wir uns immer wieder über dieselben
Themen... Weil es auch eine Sache der Macht ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Menschen drinnen steckt.
Ich habe schon oft den Eindruck, dass die patriarchalen Strukturen in Österreich schon sehr heftig sind. Heftiger als in anderen Ländern.
Nicht heftiger. Also jetzt sage ich dir, glaubst du, die italienischen Männer sind weniger machtvoll, unter Anführungszeichen, als Österreicher? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Einzelgeschichte. Ich glaube, es gibt solche und solche. Es gibt Männer, die sehr wohl einsehen, dass eine Frau genau dasselbe leistet, die überhaupt kein Problem damit haben. Du darfst eins nicht vergessen, wie viele Männer gibt es, die damit leben können, dass die Frau erfolgreich ist? Vielleicht erfolgreicher als sie. Und
dabei
dir das
würde
gönnen.
Es manchmal Druck wegnehmen von den Männern.
Nein, aber das wollen sie nicht. Damit kommen sie ganz schlecht klar. Nicht alle, um Gottes Willen. Es gibt, Gott sei Dank, gibt es solche, die das super finden und ihre Frauen unterstützen. Aber ich kann dir so und so viele sagen, die das nicht aushalten und die sie dann versuchen klein zu machen, damit sie sich größer fühlen. Das ist das Problem, mit dem wir dealen. Und von diesem Problem wachsen alle anderen. Weil ein Mann, der eine Frau respektiert, wird nie versuchen, sie irgendwie anzugreifen, dass die sich schlecht fühlt oder dass er da sexuelle Gewalt ausübt. Das wird nie passieren. In dem Moment, wo sie respektiert und sieht, was er da vor sich hat, wird er sich nicht trauen, nur ein dummes Wort zu sagen.
Glaubst du, hat der Feminismus eine Zukunftsperspektive?
Vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Ich glaube, dass der gewaltvolle fast Versuch, Dinge durchzusetzen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Es gab ein paar Sachen, zum Beispiel die Abtreibungsfrage. Gott sei Dank, das ging auch nicht anders. Und ich weiß, wie ich mich aufreg, wenn irgendwer sagt, dass man das wieder vielleicht zurücknimmt, dass man das verbieten will. Wir sind im Jahr 2020 und es gibt solche Tendenzen. Da wachse ich aus, weil da weiß ich, was dahinter steckt. Also das ist für mich ein entsetzliches Thema, wenn da irgendetwas sich ändern würde. Weil ich einfach glaube, dass was auch immer passiert, es bleibt an der Frau hängen. Ich glaube, dass man versuchen muss, bei manchen Dingen neue Wege zu finden. Weil es natürlich dann auch Männer gibt, die sagen, sie fühlen sich jetzt unterdrückt. Keiner tut ihnen was, aber gut, eine Allüre. Ich glaube, dass man gerade was Arbeiten betrifft, muss es die Möglichkeit geben, dass die Löhne gleich sind. Weil was ist an einer Frau, die den Job X macht, schlechter als an einem Mann, der denselben Job macht und dafür, weiß ich nicht, 30% mehr Geld kriegt.
Aber in der Realität passiert's.
Ja, das ist etwas, woran man nie aufhören darf zu arbeiten. Auch was diese MeToo-Bewegung gebracht hat. Nur sag ich, aber das ist, glaube ich, das Selbstbewusstsein, das ich von meinem Vater gekriegt habe und auch von meiner Mutter. Wenn mir das passiert, zeige ich den an, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich kann nicht 20 Jahre später kommen und sagen, der hat mir das und das gemacht. Man muss sofort den Mund aufmachen. Nicht schlucken, nicht warten, sondern gleich was sagen. Es ist sicher unangenehm, es muss furchtbar sein.
Was wünschst du dir für deine Enkelinnen im dritten Jahrtausend?
Für meine Enkeltochter, dass ihren Weg so weitergeht wie bis jetzt. Sie hat ein gutes Selbstbewusstsein, sie ist ein gescheites Mädel. Jetzt nicht, weil sie meine Enkeltochter ist, aber sie ist wirklich ein gescheites Mädel. Es interessiert sie viel. Und sie hat auch schon gesagt, wir haben geredet, hat sie gesagt, sie würde gerne in die Forschung gehen. Habe ich gesagt, werden dich alle dabei unterstützen, brauchst dich nicht sorgen.
Hat sich dein Einsatz gelohnt oder lohnt sich dein weiterer Einsatz?
Ja, also ich glaube, ja. Du darfst auch nicht vergessen, bei mir ist das so eine Geschichte, weil du auch vorher von den Frauen geredet hast. Ich habe mit sehr vielen Zeitzeugen zu tun. Viele Frauen, aber auch Männer. Und alle sagen dasselbe. Es war ein Zufall, wir haben es überlebt. Auch die Art, wie sie es überlebt haben, ist fast unvorstellbar. Für bei vielen. Das kann man sich Gott sei Dank heute wirklich nicht vorstellen und ich hoffe, dass sowas, egal bei wem, nie wieder passiert. Aber daraus haben die auch eine Kraft gekriegt. Weil dann musst du dir was überlegen. Du kannst ja nicht in den Tag hineinleben. Mein Wunsch für alle, nicht nur für meine Kinder, ist, dass sowas nie wieder passiert, egal für wen oder wie oder was, sondern dass wir einfach in einer friedlicheren Welt leben könnten.
Dafür lohnt es sich schon, noch ein bisschen zu kämpfen, finde ich.
Absolut.
Unbedingt. Vielen Dank, Milli Segal. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA 57 Frauen in Wien, auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts, auch auf der neuen Podcast-Ausspielplattform www.fio.at. Bleiben Sie dran und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.
Dankeschön.